Überall Konfetti, il Podcast Italo Tedesco che non ti aspetti.
Ciao und hallo zu einer neuen Folge Überall Konfetti. Già da tanti anni le politiche di destra sono al centro delle attenzioni di discorsi politici. Nel 2024 si terranno le elezioni europee e quindi vogliamo cogliere l'occasione per parlare di estremismo e politiche di destra anche con voi.
Johanna, es wird ja immer wirklich viel über Populismus, Extremismus und in Italien auch über Faschismus geredet. Aber ich habe ja manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass gar nicht so ganz klar ist, über was wir da genau reden. Also über die Begrifflichkeiten, die scheinen so wirklich ineinander überzugehen. Und ich finde, wir sollten vielleicht so ein bisschen erklären, was dahinter steckt, hinter diesen Begriffen.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch gerade bei diesem Thema total wichtig zu wissen, welche Begriffe wir benutzen, was wir meinen und worum es überhaupt geht. Und wir haben uns dafür eine Interviewpartnerin eingeladen, die uns mit den Definitionen wirklich ein bisschen helfen kann. Giorgia Bulli arbeitet als Dozentin an der Universität Florenz. Sie ist Politikwissenschaftlerin und forscht seit Jahren zu diesem Thema. Sie kennt sich übrigens auch super mit Deutschland aus und ich habe sie gebeten, uns mal ein paar Dinge einzuordnen.
Iniziamo, allora le do il benvenuto, siamo molto felici di averla con noi oggi come esperta della situazione, diciamo, di politiche di estrema destra e di estremismo sia in Italia che in Germania.
Buon pomeriggio.
Si parla molto spesso di estremismo, politica di destra e ci sono tanti termini in giro, diciamo. Però per iniziare, a cosa dobbiamo prestare attenzione nel distinguere soprattutto tra politica di destra ed estremismo di destra? Quale differenza c'è?
Allora, dunque, i termini di estrema destra, di populismo di destra, di populismo di destra radicale oggi sono molto utilizzati e sono molto utilizzati in maniera certe volte interscambievole, vale a dire che sono utilizzati come sinonimi. In realtà non sono sinonimi. Quando si parla di estremismo di destra, si fa riferimento a politiche, movimenti, partiti che hanno nella loro DNA quello di avere una contrapposizione netta nei confronti delle regole democratiche, della natura stessa della democrazia. Il che non significa che oggi per individuare politiche o attori di estrema destra si debba andare a cercare nei programmi di queste formazioni l'esplicito rifiuto della democrazia, perché questo per ragioni di strategia non viene quasi più fatto da nessuna organizzazione. Però ci sono degli indizi che ci aiutano a comprendere quando un partito o un movimento si inserisce all'interno della cultura politica della destra o del populismo di destra, oppure quando invece si inserisce in un contesto di estremismo di destra conclamato. Uno di questi indizi è l'uso della violenza. L'uso della violenza di tipo esplicito sia a livello linguaggio politico sia a livello proprio di uso della violenza fisica. Esistono alcuni movimenti, io ho fatto ricerca per esempio su Casa Pound Italia, dove l'uso della violenza è un elemento simbolico importante, dove l'uso della violenza è anche stato evidente in alcune manifestazioni a livello fisico, e quindi la disponibilità, l'accettazione della violenza come mezzo politico è uno degli elementi che deve essere citato per prendere in considerazione l'esistenza di gruppi o movimenti di estrema destra. Anche la giustificazione, la legittimazione di atti che non sono perpetrati da queste formazioni, ma che queste formazioni giustificano rispetto per esempio all'assalto a Capitol Hill o ad esempio, se prendo in considerazione l'Italia, l'assalto alla sede della CGIL operato da Forza Nuova, devono darci un indizio chiaro rispetto alla categorizzazione di queste organizzazioni come di estrema destra. L'ultimo elemento che citerei è quello della volontà da parte di queste organizzazioni di scavare un solco sempre più grande fra cittadini, cittadine e democrazia, nel senso di erodere in maniera chiara il senso della legittimità che i cittadini hanno nelle istituzioni. Quindi, quando ci sono questi segnali, occorre ben tenere presente che questa distinzione fra populismo di destra e estremismo di destra non è solamente una distinzione di tipo terminologico, ma ha anche a che fare con una distinzione di azioni reali rispetto a come le organizzazioni, partiti e movimenti si posizionano nei confronti della democrazia.
E se guardiamo queste azioni, quali sono gli sviluppi sia in Italia che in Germania e le tendenze anche negli ultimi 10 anni, diciamo?
Allora, Italia e Germania sono due contesti piuttosto diversi, anche se vengono spesso accomunati dal fatto, che c'è una proliferazione di gruppi, di movimenti sociali anche di estrema destra e un successo dei partiti, che si posizionano sul versante destro del populismo di destra. Naturalmente sto parlando di AfD, di Fratelli d'Italia in questo momento, anche se per molto tempo anche in Italia la Lega con le sue posizioni su anti-immigrazione è stata inserita nel contesto, in alcuni casi dell'estremismo di destra, in altri casi del populismo di destra radicale. Quindi, da un certo punto di vista, Italia e Germania si somigliano su questo versante del successo dei partiti che sono posizionati sul continuum destro e sullo spettro destro del populismo di destra radicale, anche se c'è una grande differenza perché in questo momento Fratelli d'Italia è non solo al governo, ma esprime il partito con la maggioranza all'interno della coalizione del centrodestra, mentre Alternativa per la Germania è all'opposizione con, fino a questo momento, un cordone sanitario che protegge gli altri partiti che si inseriscono nell'arco democratico dalla collaborazione con AfD. E bisogna guardare anche alla proliferazione dei gruppi. Da questo punto di vista, organizzazioni di estrema destra come movimenti sociali, come Casa Pound Italia, oppure per quanto riguarda la Germania Pegida, o durante l'epoca del Covid, il fenomeno di Querdenker, sono certamente esempi di come questo successo dei partiti della destra radicale populista non avvenga all'interno di un vuoto sociale, ma avviene in una società che si sta polarizzando. Questa polarizzazione è stata evidente in alcuni momenti specifici, come per esempio durante le manifestazioni antivacciniste durante la pandemia. Ma bisogna comunque sottolineare il fatto che anche all'interno di questa polarizzazione, che ha espresso in maniera evidente il successo di queste nuove formule di estrema destra, dobbiamo tenere in considerazione un altro elemento. Il primo è quello della ibridazione simbolica. Se prendo in considerazione Casa Pound, prendo in considerazione certamente un'organizzazione che ha un suo DNA di estrema destra, ma con grande attenzione alle questioni di tipo sociale. Ovviamente un'attenzione sociale rivolta agli italiani, con un principio molto nazionalista, in Francia si direbbe della preferenza nazionale, ma in cui l'elemento della solidarietà, dell'aiuto nei confronti dei meno abbienti, della solidarietà all'interno appunto di questa comunità tutta nazionale è molto presente. Altro elemento che ha a che fare di nuovo con la mobilitazione che è emersa durante il Covid è una tendenza cospirazionista, che è anche un elemento piuttosto tipico dell'estrema destra e che mette in connessione anche su questo versante Italia-Germania perché pur con elementi diversi di pervasività, questo elemento cospirazionista è stato presente nelle mobilitazioni di tutti e due i paesi.
Quale influenza hanno i social media o i social network? C'entrano?
C'entrano moltissimo. C'entrano moltissimo perché per una ragione di fondo che è quella della velocità della comunicazione, della modalità con cui i cittadini e le cittadine oggi si informano politicamente andando a pescare nell'ambiente dei social media dove sappiamo esistono echo chambers e fenomeni di selettività molto spinti e quindi chiaramente all'elemento della velocità si aggiunge anche l'elemento della selettività. In più, appunto, i social media permettono anche la diffusione di fake news, l'uso che anche è molto importante di un apparato iconografico che molto facilmente viene ricordato dagli utenti dei social media. E che se ben dosato con slogan efficacemente prodotti ha la possibilità di rimanere impresso nella memoria e di prestarsi a una intercomunicazione personale mediata dai social media molto più veloce rispetto alla politica comunicata tradizionalmente. Sembrerà una sciocchezza, ma esistono delle ricerche molto ben fatte su quanto i meme vengano utilizzati anche in maniera molto proficua dalle organizzazioni di estrema destra.
E se pensiamo al fatto che quest'anno ci saranno anche le elezioni europee, cosa ci dobbiamo aspettare da quel punto di vista per quanto riguarda i partiti di destra?
Allora, sempre rimanendosi Italia e Germania, sappiamo che tutti i sondaggi mostrano uno stato di salute molto buono. Sia per la AfD che per Fratelli d'Italia. Per ragioni un po' diverse, Fratelli d'Italia è in una fase politica nella quale appunto per la prima volta il partito esprime la maggioranza all'interno della coalizione di centrodestra e tutti i sondaggi d'opinione mostrano quasi un prolungamento della cosiddetta fase della luna di miele, soprattutto fra Giorgia Meloni, e l'elettorato. Quindi, la questione oggi molto, dibattuta è se Giorgia Meloni deciderà di scendere in campo, cioè di candidarsi, come Spitzenkandidatin, nei collegi e quindi mettere il proprio nome, il proprio volto, a garanzia di un successo ancora maggiore per il partito Fratelli d'Italia. Per quanto riguarda AfD, anche in questo caso i sondaggi, come sappiamo, sono favorevoli al partito. Le ragioni sono diverse, hanno a che fare con una polarizzazione sociale e politica che torna indietro al cosiddetto anno della crisi dell'emigrazione, il 2015, ma che poi si è arricchita moltissimo di altri elementi e di altri temi. Non fra ultimo quello della lotta all'idea dell'esistenza stessa del cambiamento climatico, quindi la negazione dell'esistenza del cambiamento climatico e la forte opposizione che AfD fa nei confronti di tutte le politiche del governo che hanno a che fare con le questioni della lotta al cambiamento climatico, la pone in una situazione di appunto conservare il proprio presidio elettorale classico, concentrato sui temi appunto dell'immigrazione, della legge e dell'ordine, e aggiungere un altro elemento che ha a che fare appunto con la negazione del cambio climatico. È anche un elemento che AfD sta utilizzando moltissimo nelle proprie campagne.
Giorgia Bulli hat gesagt, dass es zwischen Deutschland und Italien viele Gemeinsamkeiten gibt und die beiden Länder oft miteinander verglichen werden. Dass allerdings die politische Stellung von Giorgia Meloni eine ganz andere ist als die von der AfD, der Alternativen für Deutschland, in Deutschland.
Von den Europawahlen, von denen wir ja schon gesprochen haben, jetzt einmal abgesehen, gibt es auch noch einen anderen Grund, warum wir in dieser Folge über Extremismus sprechen wollten. Le manifestazioni contro le idee politiche dell'Alternative für Deutschland ultimamente hanno attirato una grande attenzione mediatica. Attualmente in Germania si stanno svolgendo molte manifestazioni antidestra. Tante persone sono veramente preoccupate per il futuro.
Forse l'avete notato, una ricerca del gruppo di giornalisti Correctiv ha rivelato i piani profondamente disumani degli estremisti di destra. In un incontro segreto hanno discusso di cosa avrebbero fatto alle persone che, ai loro occhi, non sono identificate come tedesche. Questo piano l'hanno chiamato remigrazione. Se volete saperne i dettagli, trovate la ricerca completa negli show notes.
Ja, die Recherche hat wirklich etwas ausgelöst, auch wenn das Thema ja leider überhaupt nicht neu ist.
Wenn wir über das Thema Extremismus reden, gibt es sehr viele Perspektiven zu berücksichtigen. Es gibt natürlich diejenigen, die ganz unmittelbar von rechter Hetze betroffen sind und die täglich rassistischen Handlungen ausgesetzt sind. Es gibt auch eine große Masse Menschen, die vielleicht eher tendenziell unbeteiligt oder besser gesagt unpolitisch ist. In Deutschland sehen wir gerade, dass viele Menschen auf die Straße gehen, um für demokratische Werte und gegen Rechtsextremismus einzustehen.
Auch wenn natürlich schon seit Jahren sich wirklich viele Menschen gegen Rechtsextremismus engagieren, hat die Masse der Menschen bei den aktuellen Demos eine ganz neue Dimension. Und die veröffentlichte Recherche des Netzwerks Korrektiv, in dem über Geheimtreffen und Deportationspläne der AfD berichtet wurde, hat viele Menschen politisch aktiv werden lassen oder so ein bisschen aufgerüttelt. Wir haben uns mal umgehört, wie denn Italienerinnen und Italiener in Deutschland die aktuelle Situation wahrnehmen. Sofia berichtet uns im Tagebuch davon.
Ciao a tutti, mi chiamo Sofia e dall'ottobre del 2020 mi sono trasferita a Monaco di Baviera per conseguire il dottorato in biochimica e biologia strutturale al Max Planck Institute. Di biochimica. Devo dire che da quando ho iniziato a vivere in Germania non ho mai avuto modo di sentirmi discriminata in quanto straniera, nonostante io non parli bene il tedesco e anche per il tipo di lavoro che svolgo non ne sento veramente la necessità. Ho sempre trovato nelle persone appunto di nazionalità tedesca accoglienza e comprensione che mi hanno portata in qualche modo a sentirmi quasi subito integrata. Certo percepisco e ho percepito alcune differenze di tipo culturale, ma sia quelle che ritengo positive che quelle che considero invece negative le ho sempre vissute come spunti di arricchimento. Potete quindi immaginare il mio stupore nel venire a sapere le notizie risultanti l'inchiesta condotta dalla testata Correctif. Mi era capitato ovviamente di parlare già con colleghi e amici del partito AfD, delle loro posizioni e dei loro metodi, ma niente davvero di diverso, mi viene da dire ahimè, almeno per quanto mi riguarda, da quanto ho visto e vedo comunque accadere anche in Italia, per quanto riguarda discussioni di tematiche quali l'immigrazione, eccetera. Quindi dopo appunto l'inchiesta di Correctiv sono rimasta molto colpita dal moto di protesta che è spontaneamente nato e mi è venuto quindi poi naturale partecipare il 21 gennaio scorso alla manifestazione che è stata appunto organizzata in protesta dell'estremismo di destra. E mi sono organizzata con colleghi e amici, ci siamo dati appuntamento alla stazione Universität. E in realtà è inutile dire che la partecipazione è stata tale che non siamo neanche riusciti a trovarci, a raggiungerci gli uni gli altri al punto di incontro che avevamo stabilito. La metro accumulava ritardi e ritardi sulle corse ad ogni fermata e non avevo mai vista non l'avevo mai vista tanto affollata. Gli organizzatori a un certo punto hanno parlato appunto di centinaia di migliaia di persone e hanno dovuto poi chiedere a tutti di tornare a casa perché si era semplicemente troppi. Per quanto riguarda quello che è successo, io ho visto con quasi un po' di commozione, comunque con tanto piacere, migliaia di persone cantare, camminare, manifestare pacificamente di tutte le età, di tutte le estrazioni sociali, persone tedesche, persone straniere come me, ed è stato appunto molto bello assistere a questo momento di comunità e di umanità.
Sophia berichtet davon, dass sie an den Demonstrationen in München teilgenommen hat und wie voll es da war. Viele Menschen sind beeindruckt von der Anzahl der Bürgerinnen und Bürger, die auf die Straße gehen. Aber reicht das aus? Wir haben Georgia Bulli hier nochmal um eine Einschätzung aus politikwissenschaftlicher Perspektive gebeten.
Allora, le manifestazioni contro, diciamo, rivelazioni della partecipazione anche di membri di AfD all'incontro che si proponeva di strutturare una strategia per l'espulsione dei migranti, non solo dei richiedenti asilo, ma anche dei migranti con background migratorio già stabilmente presenti in Germania, è stato ovviamente scioccante. Non c'è dubbio che le manifestazioni che sono state organizzate in relazione e anche in reazione a questo avvenimento siano assai comprensibili dal punto di vista della reazione democratica. Il problema ha a che fare con la natura, tra virgolette, episodica di questo tipo di manifestazioni, perché se non c'è dubbio che queste manifestazioni siano il portato immediato di una reazione a un timore che la democrazia possa essere messa in pericolo da queste organizzazioni, se non un pericolo immediato, certamente un pericolo rispetto a quella erosione della legittimità di cui parlavo prima, dall'altra parte occorrerebbe dare continuità a questo tipo di manifestazioni o quantomeno far sì che queste manifestazioni si trasformino in un impegno politico concreto e continuativo. Se io penso alla diciamo organizzazione e alla continuità con cui sull'altro versante, per esempio, Pegida è riuscita a mobilitare per anni manifestazioni che hanno portato in piazza e nelle strade di Dresda molte centinaia di migliaia di cittadini e di cittadine, mi rendo conto di quanto l'elemento della continuità sia un elemento importante politicamente. Ecco, questo tipo di manifestazioni è certamente dal punto di vista della reazione democratica un elemento positivo, quasi un sollievo, ma a questo sollievo dovremmo riuscire a dare una durata più continuativa.
Dopo aver parlato con Giorgia Bulli della prospettiva scientifica sull'argomento, abbiamo voluto sentire anche la voce dei media. Anche i media sono spesso attaccati dagli estremisti di destra. E quindi abbiamo chiesto a Gabriel Rinaldi come percepisce lui la situazione attuale come giornalista.
Gabriel, du bist Journalist bei Süddeutsche Dossier und beobachtest Politik und Gesellschaft oder beziehungsweise gesellschaftliche Entwicklung. Wie nimmst du denn aktuell das Thema Rechtsextremismus in Deutschland wahr? Jetzt vor allen Dingen nach dieser Korrektivrecherche, die ja einiges in Deutschland auch ausgelöst hat.
Ja, ich würde sagen, es gibt in Deutschland, in der deutschen Gesellschaft eine neue Sensibilisierung für Rechtsextremismus, für vor allem auch Gewalt, die durch Rechtsextremismus entstehen kann. Wenn wir uns die angesprochene Korrektivrecherche anschauen, war es ja so, dass eine neue Qualität sozusagen klar offenbart wurde von dem, was die AfD, aber nicht nur die AfD, sondern auch andere Vertreterinnen und Vertreter rechtsextremer Gruppierungen und eben zum Beispiel auch der Werteunion in Potsdam diskutiert haben. Da ist klar geworden, es geht wirklich darum, konkrete Pläne zu besprechen. Es geht darum, bei Geheimtreffen in Hinterzimmern wirklich zu beschließen, wie man mit deutschen Staatsbürgern umgeht, nämlich die AfD bzw. Martin Sellner, ein bekannter Rechtsextremer aus Österreich, aus der identitären Bewegung, hat ja offen wirklich von Remigration gesprochen, was ein Euphemismus ist, weil letztlich geht es darum, wirklich Millionen Deutscher und Asylbewerber abzuschieben, zu deportieren aus Deutschland. Und für mich ist das eine faschistoide Sprache, die da offenbart wurde durch die Korrektivrecherchen, die eben auch zu einem Umdenken geführt hat. Bei vielen in der Bevölkerung, man schaue sich eben die Proteste an, die dann relativ schnell entstanden sind. Und um auf die Frage zurückzukommen, ja, ich denke, wie gesagt, es hat bei vielen ein Umdenken stattgefunden. Es ist ja nicht erst seit gestern, dass die AfD eine rechtsextreme Agenda fährt, aber durch diese sehr konkreten Pläne ist bei vielen in der Politik, bei vielen auch, aber wie gesagt, in der Gesellschaft eben nochmal klar geworden, was denn mit Ihnen und mit Ihren Freundinnen und Freunden passieren könnte, wenn eine Partei wie die AfD an die Macht kommt.
Lass uns gerne auch mal den Blick so ein bisschen auf die Medien richten. Du bist Journalist. Korrektiv war jetzt ja auch eine journalistische Recherche, die das offenbart hat. Was glaubst du, welche Rolle haben denn eigentlich Medien auch in so einem, ja, in so einem Konstrukt oder in einer gesellschaftlichen Entwicklung, auch in eine Gesellschaft reinzuwirken und sowas wie diese Demonstrationen ja auch auszulösen?
Also ich bin fest davon überzeugt, dass Medien eine ja, sogenannte Watchdog-Funktion auch haben. Das heißt, sie decken Missstände auf, sie sprechen Dinge an, die andere Gruppen in der Gesellschaft vielleicht nicht ansprechen können auch. Also es geht hier darum, dass Medien auch bestimmte Rechte genießen, bestimmten Schutz genießen, vieles tun können und dürfen, was eben andere gesellschaftliche Akteure so nicht tun können. Und deswegen sind Recherchen wie die von Korrektiv, und das war ja wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Also Korrektiv selbst hatte wirklich schon viele Recherchen auch gemacht, sei es jetzt zu rechten Influencerinnen und Influencern auf Instagram oder auch zu anderen Themen. Dann gibt es viele, viele andere Medien, die auch wirklich Recherchen machen, die gesellschaftlich relevant sind. Und ja, ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig, dass Medien diese Funktion auch ausüben, dass Medien sich auch trauen, diese Recherchen zu veröffentlichen. Und natürlich sind Journalistinnen und Journalisten dann auch Hass ausgesetzt, ja, sei es auf Demonstrationen. Also ich erinnere mich an die Corona-Demos beispielsweise, die Querdenker-Demos, sogenannten Querdenker-Demos, wo auch viele Medienvertreterinnen und Medienvertreter angegriffen wurden. Und das passiert natürlich auch auf AfD-Veranstaltungen, das passiert natürlich auf anderen Veranstaltungen. Also das sind ja nicht nur die Gefahr für Journalistinnen und Journalisten geht jetzt nicht nur von Rechtsextremismus aus, da gibt es auch andere Gruppierungen, die es mit der Medienfreiheit nicht so genau sehen. Aber genau, ich würde sagen, im Großen und Ganzen geht es hier wirklich darum, dass die Medien, dass der Journalismus eine Funktion innerhalb der Demokratie und damit innerhalb der Gesellschaft ausüben, die sehr wichtig ist. Und das haben wir gesehen, weil dieses Geheimtreffen wahrscheinlich geheim geblieben wäre, wenn sich die Kolleginnen und Kollegen nicht getraut hätten, in dieses Hotel zu fahren und da eben die Recherche vor Ort auch durchzuführen. Und das ist natürlich gefährlich.
Du hast die AfD, die Alternative für Deutschland, eben schon angesprochen. Sie sitzt in vielen Parlamenten drin. Und wenn wir jetzt auch uns die Wahlen anschauen, die dieses Jahr anstehen, also die Europawahl einerseits, aber vor allen Dingen drei Wahlen in Ostdeutschland. Wie kann man denn mit der AfD umgehen? Weil sie ist ja immerhin Teil des demokratischen Diskurses und wurde ja auch von Menschen in demokratischen Prozessen gewählt.
Also ich finde, da muss man unterscheiden einerseits zwischen den öffentlich-rechtlichen Medien und andererseits zwischen den anderen Medien. Die öffentlich-rechtlichen Medien müssen natürlich mit allen gewählten Parteien sprechen, müssen alle gewählten Parteien in ihren Programmen repräsentieren. Das ist einfach so, das muss auch so sein. Und grundsätzlich bin ich auch ein Freund davon, nicht zu sagen, dass man die AfD komplett ausschließt und komplett ignoriert, weil das dazu führt, dass sich Echokammern bilden, dass die AfD dann ihre alternativen Medien bedient und ungefiltert Informationen an potenzielle Wählerinnen und Wähler aussenden kann. Ich glaube vielmehr, dass es wichtig ist, wenn man mit der AfD umgeht, dass man sich gut vorbereitet, ja, dass man sich gut vorbereitet, dass man die AfD auch inhaltlich stellt. Das ist eine Phrase, die man auch aus der Politik oft hört. Ich finde aber, es ist etwas Wahres dran. Und ich habe in den letzten Wochen auch verschiedene Talkshows gesehen, die mal mehr oder mal weniger gut funktioniert haben, fand ich. Und es gab auch Beispiele, wo über Themen gesprochen wurde und relativ schnell klar war, diese Partei hat inhaltlich wirklich sehr wenig zu bieten. Natürlich geht es bei der AfD, und das darf man bei dem Ganzen nicht vergessen, um eine Partei, die eben, und das haben wir bei dem Potsdamer Treffen gesehen, eine rechtsextreme, rassistische Agenda fährt. Und auch das muss man ansprechen als Medien.
Du hast auch italienische Wurzeln und in unserem Podcast schauen wir uns ja immer so ein bisschen beide Seiten an. Deswegen würde mich jetzt auch natürlich deine Meinung so ein bisschen in Richtung Italien interessieren. Siehst du da auch Gemeinsamkeiten oder vielleicht auch Unterschiede, was dieses ganze Themenfeld Rechtsextremismus oder auch rechte Parteien angeht?
Also ich finde, es ist immer schwer, Vergleiche anzustellen zwischen verschiedenen Ländern und Parteiengruppen. Was mich aber schon auch bei den Protesten an Italien erinnert hat, ist die Sardinenbewegung, Movimento delle Sardine. Das war 2019 eine Bewegung, eine sogenannte Graswurzelbewegung, die eben entstanden ist von unten und wo auch viele Menschen auf die Straßen oder auf die Piazza gegangen sind, um gegen die zunehmend rechtspopulistischen und rechtsextremen Tendenzen zu protestieren. Das Ganze ist dann etwas erstickt worden, weil die Corona-Pandemie angefangen hat und der Name Sardinia auf die Idee zurückging, dass die Menschen so eng zusammenstehen, dass sie wie Sardinen in einem Schwarm auf den Piazza stehen. Und das war dann mit dem Social Distancing natürlich nicht so vereinbar, würde ich sagen. Aber grundsätzlich, dass die Menschen auf die Straßen gehen, auf die Piazza gehen gegen rechtsextreme Tendenzen, da würde ich schon sagen, gibt es Ähnlichkeiten. Was die einzelnen Parteien angeht, tue ich mich jetzt schwer. Die Lega, die jetzt immerhin auch regiert mit der AfD, inhaltlich zu vergleichen. Natürlich gibt es Ähnlichkeiten, was Russland angeht. Natürlich gibt es Ähnlichkeiten, was beispielsweise den Umgang mit der Migration angeht, der ja in beiden Parteien sehr restriktiv ist. Und natürlich gibt es auch Ähnlichkeiten, was zum Beispiel das Verständnis von Demokratie angeht, um es mal platt auszudrücken. Aber da es eben eine Regierungspartei in Italien ist und eine Oppositionspartei in Deutschland, die keinerlei Ämter hat und im Moment auch noch, zumindest was die aktuelle politische Stimmung angeht, entfernt davon zu sein scheint, glaube ich nicht, dass man sie jetzt so direkt vergleichen kann. Was man definitiv vergleichen kann, ist aber eben der Umgang der Gesellschaft damit, der Bevölkerung damit. Und da würde ich schon noch sagen, und da kann man dann vielleicht wieder nach Italien blicken, ist es wichtig, dass alle Parteien der Mitte zusammenstehen gegen die AfD, wenn sie wirklich verhindern wollen, dass die AfD irgendwann an die Macht kommt. Und in Italien haben wir ja beobachtet, dass genau das nicht eingetroffen ist vor den letzten Wahlen. Da hat man sich dann im politischen Klein-Klein irgendwie miteinander beschäftigt, während die rechten Parteien auch Allianzen geschmiedet haben. Dass es der linke Block in Italien nicht geschafft hat, der Mitte-linke Block in Italien eine Einheit zu bilden, das hat dann dazu geführt, dass eine Giorgia Meloni ja, eine Regierung bilden konnte mit ihren rechten und rechtsextremen Parteien. Und das ist eine Sache, die man sich in Deutschland auch genauer anschauen sollte.
Gabriel afferma che ricerche come quella di Correctiv sono importanti, da un lato perché nessun altro avrebbe saputo di questo incontro segreto senza l'articolo in questione, e dall'altro perché i media hanno l'importante compito di affrontare temi centrali per il discorso sociale.
Gli abbiamo anche chiesto se su questo argomento Germania e Italia possono essere paragonate. E lui ha detto che trova difficile confrontare i due paesi, ma noi in Germania e soprattutto i partiti centristi tedeschi possiamo imparare qualcosa dall'Italia. Solo la solidarietà di tutti i partiti democratici può aiutare a combattere l'estremismo.
In einem Diskurs wie dem über das Thema Extremismus ist es super wichtig, sprachlich ganz genau zu sein. Deshalb schauen Marco und Anna im Lessi Confetti immer auch ganz genau auf die
Anche in questa
Sprache.
puntata partiamo da un tema, das wir schon in der ersten Staffel des Podcasts behandelt haben: Stimme, Stimmen und Abstimmen.
Das ist sehr passend, perché a giugno ci saranno le elezioni europee, die uns die Möglichkeit geben, unsere Stimme abzugeben. Ma anche di riflettere sull'etimologia di alcune parole importanti ad esse connesse.
O non saremmo Lessi Confetti. Iniziamo con Wahl. Wahl deriva dallo Althochdeutsch Wahlra ed è verwandt mit dem englischen Whale.
Aber Marco, wir reden nicht von den Europawahlen, sondern von den Europawahlen.
Ah, certo, con l'H. Vabbè, niente balene europee, na gut. Orben, ti ricorderai, dass wir bereits über Wahlboykott und Astensione gesprochen haben. Quindi, wenn man nicht wählen will. Aber ci siamo dimenticati di dire che wählen e wollen sono praticamente la stessa parola.
In effetti, jetzt wo du es sagst, sieht man ganz klar die gleiche konsonantische Struktur. Ma viene prima das Ei o la gallina?
Viene prima wählen, cioè valian im Protogermanischen. Da cui hat sich dann die Form wollen per stark wünschen entwickelt. Wählen bedeutete già di per sé bestimmen, aussuchen. E anche l'etimologia del corrispettivo italiano è äußerst interessant. In eleggere ci leggi subito leggere. Und das Wort kennen wir alle. Aber was bedeutet es wirklich?
Leggere viene dal latino legere, vicino al greco legein. Das Verb bedeutet adunare, raccogliere. E infatti la legione ist eine Gruppe von zum Beispiel SoldatInnen. Das Lexikon ist eine Sammlung von Parole e i legumi sono grandi genießbare semi da raccogliere.
Hülsenfrüchte werden Buchstaben beim Lesen auch gesammelt. Sie adunano suoni, sie adunano significati. Im Deutschen hat Lesen diese Bedeutung von raccogliere behalten. Il verbo, oltre che leggere, significa proprio raccogliere. Die Weinlese, quindi non è una lettura un po' alcolica, sondern una vendemmia. LeserInnen sind auf Deutsch nicht nur Lettori e Lettrici, sondern, anche se heutzutage sicuramente weniger gebräuchlich, auch Raccoglitori e Raccoglitrici, soprattutto di uva o di bacche.
Man kann also Brombeeren lesen?
Ja, LeserInnen lesen Romane und Beeren. Proprio per questo significato di raccogliere bezeichnet die Auslese das Auswählen der Besten, der Elite aus einer bestimmten Menge.
Auslese, Auswahl. Quindi le Wahlen potrebbero anche essere delle Lesungen?
No, in tedesco questi termini si sono specializzati. Auslese non si utilizza per indicare le elezioni.
Ach, daraus lese ich, dass du zurück zur Parola italiana elezioni kommen möchtest. Fast ganz transparent. Eleggere significa selezionare in una selezione, also preferire.
Krass, jetzt kann ich bald keine Hülsenfrüchte, also Legumi, mehr essen, ohne ans Lexikon zu denken.
Aber ehrlich, und was Legion und Elite miteinander zu tun haben, wusste ich auch nicht.
Comunque sia, le lingue che parliamo possiedono tante origini. Ogni lingua è diversificata in sé, in realtà, e così lo è la società.
Ja, und in einer diversen Gesellschaft gibt es Platz für unterschiedliche Meinungen, aber keinen Platz für Extremismus. In unserer Folge heute haben wir versucht, euch über dieses wichtige Thema zu informieren. Wenn ihr Fragen habt oder mit uns ins Gespräch kommen wollt, schreibt uns eine Mail oder eine Nachricht auf Instagram.
Siamo felici di sapere la vostra e di dialogare con voi. Intanto vi salutiamo e
Überall
alla
Konfetti.
prossima
Dieser
puntata.
deutsch-italienische Podcast wird in Zusammenarbeit mit dem Büro Via Vai, der DAAD-Lektorin in Italien und mit Unterstützung der Deutschen Botschaft in Rom realisiert.